Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass hier doch noch einige mehr gekommen sind. Ich möchte alle ganz herzlich heute Morgen begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wir dürfen heute den Abschluss haben, auch dieses Wochenendes, das wir miteinander verbringen durften. Wir haben uns beschäftigt mit einem Thema, das zunächst einmal nicht sehr erbaulich und positiv klingt, nämlich mit den Verführungen der letzten Zeit, mit den Propheten, den falschen Propheten, die in der letzten Zeit aufgetreten sind, die mit Wunderzeichen, mit Botschaften, auch mit falschen Angeboten der Heilung Menschen in die Irre führen. Nun, das ist ein Thema, das vielleicht vordergründig wir von uns wegdrängen würden, das uns nicht so gefällt. Man beschäftigt sich normalerweise mehr mit positiven Dingen, auch in der Bibel. Aber wir können in dieser letzten Zeit nicht übersehen, dass wir in einer herausfordernden Zeit leben, die auch geistliche Gefahren für die Gläubigen mit sich bringt. Dass wir in einer Zeit leben, in der wir die verschiedenen Erscheinungen auch innerhalb der Christenheit nüchtern und von der Bibel her prüfen müssen. Wir haben das schon gehört, dieses Wort in 1. Johannes 4, Vers 1. Prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Und ich denke, wir sollten solche sein als gläubige Christen, die die Zeichen der Zeit erkennen, in der wir leben, in die wir hineingestellt sind. Der Herr Jesus tadelt ja einmal die Pharisäer und sagt ihnen, wenn ihr den Himmel seht, wie er abends rot wird, dann wisst ihr zu sagen, wie das Wetter am Morgen wird. Aber die Zeichen der Zeit, in der ihr lebt, die habt ihr nicht verstanden. Aber wir wollen solche sein, die von der Bibel her die Zeichen der Zeit erkennen und auch Schlussfolgerungen ziehen für unser geistliches Leben. Ich möchte am Anfang mit uns noch einmal lesen, was der Herr Jesus Christus uns prophetisch gesagt hat über diese letzte Zeit vor seiner Wiederkunft. Wenn wir von Endzeit sprechen, dann meinen wir ja die Zeit kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und da fragen die Jünger den Herrn in Matthäus 24, was sind denn das für Kennzeichen in dieser Zeit, kurz bevor du wiederkommst? Und wir lesen, wie der Herr eine sehr erstaunliche Antwort gibt, die wir eigentlich so nicht erwartet hätten wahrscheinlich. Ich lese einmal Matthäus 24, ab Vers 3 mit uns. Da heißt es, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern, um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Soweit einmal dieser Ausschnitt aus der Endzeitrede, aus der prophetischen Rede unseres Herrn Jesus Christus auf dem Ölberg. Nun, wir sehen hier, dass die Jünger fragen, ja, woran das sollen wir erkennen, dass wir kurz vor deiner Wiederkunft stehen? Und der Herr gibt ihnen eine ganz andere Antwort, als sie vielleicht erwartet haben. Er sagt, passt auf, das Hauptkennzeichen dieser Zeit wird die Verführung sein. Habt Acht, dass euch niemand irreführt, vom rechten Weg auf einen falschen Weg führt. Das ist die Hauptgefahr, vor der der Herr dreimal in diesem Abschnitt warnt. Ich lese noch einmal dazu den Vers 24, der auch in diesen Zusammenhang gehört, wo der Herr noch einmal wieder diesen Punkt aufgreift und sagt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Und das ist der Punkt, wo wir diese Warnung des Herrn Jesus berücksichtigen und beachten sollen. In Markus 13, Vers 33 sagt der Herr, habt Acht, wacht und betet. Das ist das, was wir in dieser letzten Zeit Not haben, dass wir wachsam und nüchtern sind, dass wir das Wort Gottes studieren, damit wir auch die verschiedenen Bewegungen und Erscheinungen, die heute auftreten, biblisch einordnen können und eine klare Sicht bekommen für die Entwicklungen, die oftmals verwirrend sind, die auf die Verführung der Gläubigen hinziehen. Verführung, Irreführung unter christlichem Gewand. Es sind also nicht die Zeugen Jehovas, nicht irgendwelche abseitigen Gruppen, die hier gemeint sind, sondern Leute, die als gläubige Christen auftreten. Wir haben das auch schon gelesen am Freitag, aber ich möchte es noch einmal lesen mit uns, weil ja doch einige neu dazugekommen sind, was der Herr sagt über diese falschen Propheten in Matthäus 7 ab Vers 15. Dort gibt er uns einige wertvolle Hinweise, wie wir diese falschen Propheten erkennen können. Und er sagt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Also das heißt, sie sehen aus wie Christen, wie Gläubige, wie solche, die dem Herrn Jesus angehören, aber in Wirklichkeit sind sie nicht wiedergeboren, sie sind Diener des Satans, sie sind ausgesandt, die Gemeinde zu verderben. Und das ist diese große Not, dass wir heute immer wieder Leute haben in der Gemeinde Jesu Christi, die große Gaben haben, die intellektuell gebildet sind, die vielleicht auch eine charismatische Ausstrahlung haben, wie man so sagt, faszinierende Leute, die sehr gut reden können und die die Menschen mit einer Botschaft in die Irre führen, die nicht von dem Herrn ist, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Es geschieht alles unter christlichem Gewand. Und der Arglose, der Naive, der nicht von der Bibel her wachsam ist, der nimmt es auch als eine Botschaft des Herrn an und wird auch in die Irre geführt. Das ist diese Entwicklung. Schafskleide äußerlich, innerlich aber reißende Wölfe. Der Herr sagt weiter, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Hier haben wir also diese ganz ernste Tatsache, dass in der letzten Zeit viele als Christen auftreten werden im Namen Jesu Christi und werden Dinge tun, ja, die erinnern an das apostolische Christentum, nämlich Weissagungen, neue prophetische Botschaften. So spricht der Herr. Und dann kommen ganz neue Dinge, angeblich von Gott. Dämonen werden ausgetrieben. Man versucht, die Wunderzeichen der Apostelzeit nachzuahmen. Und viele Wunder geschehen. Heilungswunder, wir haben das gestern miteinander behandelt. Und wir sehen tatsächlich in der letzten Zeit, dass eine solche Bewegung, dass solche Strömungen mit Macht auch in der Christenheit auftreten, die sagen, wir sind die große Endzeiterweckung. Wir sind diejenigen, die diese Geistesausgießung neu erlebt haben, wo die urapostolischen Gaben neu belebt worden sind. Und das findet dann statt, Weissagungen, Botschaften, die als Prophetie von Gott ausgegeben werden. Wir sehen aber von der Schrift her, dass die wahre biblische Prophetie mit dem Abschluss des Wortes Gottes vollendet ist, dass nach dieser Zeit Gott keine weiteren Propheten verheißen hat und gegeben hat, sondern dass das feste prophetische Wort laut 2. Petrus 1 das ist, was uns als Licht leuchten soll in der ganzen Endzeit, bis der Herr wiederkommt. Wir brauchen keine neuen Propheten. Und wir sehen, dass da Menschen Dämonen austreiben. Und wir haben das gestern gesehen, dass das nicht biblisch richtig ist, in der nachapostolischen Zeit so etwas nachahmen zu wollen, was die Apostel damals in Israel getan haben, dass sie böse Geister ausgetrieben haben, aus Ungläubigen wohlgemerkt, nie aus Gläubigen. Und wir haben auch gesehen, dass ein wahrer Gläubiger nicht besessen sein kann, dass man aus ihm gar keine bösen Geister austreiben kann. Aber hier geschehen falsche Wunderzeichen, auch Wunderheilungen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass viele charismatische und pfingstlerische Wunderheiler aufgetreten sind im 20. und 21. Jahrhundert, die eben Wundertaten getan haben und gesagt haben, das ist im Namen Jesu Christi. Wo wir aber auch gesehen haben, das sind nicht dieselben Wunder, die der Herr getan hat. Es sind oftmals nur psychosomatische Heilungen, also von Dingen, die eben ganz leicht auch mal zurückgehen können und aus irgendwelchen suggestiven Einflüssen, die aber dann meistens auch wieder auftreten. Es sind keine vollständigen, keine sofortigen Heilungen, keine bleibenden Heilungen, wie sie der Herr Jesus gewirkt hat und seine Apostel. Wir haben es also hier zu tun mit einer endzeitlichen Nachahmung der ersten apostolischen Zeit, der Wunder- und Prophetenbotschaften der Apostelzeit in der Endzeit. Davor warnt der Herr und er sagt, diese Leute sind nicht wahre Wiedergeborene, die falschen Propheten, die falschen Apostel der Endzeit. Ihnen wird der Herr einmal sagen, ich habe euch nie gekannt. Das ist eine ganz ernste Sache. Wir können hier in die Irre geführt werden von Dingen, die biblisch aussehen, die christlich aussehen, aber nicht wirklich von der Bibel her gedeckt sind und die die Menschen in die Irre führen. Das ist die Warnung, die der Herr Jesus gibt. Und wir haben auch gesehen, dass eigentlich diese prophetischen Warnungen sich zu einem großen Teil erfüllt haben in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, wie wir sie seit 1901 und dann verstärkt eben in den 60er Jahren auftreten gesehen haben, wie sie ganz genau diese drei Kernzeichen hatte, die der Herr hier nennt für die falschen Propheten der Endzeit, während die bibeltreuen Kreise niemals in den ganzen Jahrhunderten nie diese falschen Kennzeichen hatten. Weder die Mennoniten und die Baptisten der frühen Zeit, die Täufer, noch im Pietismus, noch bei Wesley, bei den ganzen treuen Verkündigern des Evangeliums in den ganzen Jahrhunderten haben sich solche Dinge wie Propheten, Prophetien oder Sprachenreden oder Heilungswunder oder so etwas gefunden. Wir finden es nur in den Verführungsströmungen, die in der Christenheit schon reichlich aufgetreten sind. Sei es Montanus im 2., 3. Jahrhundert, die Montanisten, seien es die Irvingianer im 19. Jahrhundert, aus denen ja dann später die neuapostolische Kirche entstanden ist, eine der schlimmsten Sekten, die wir heute haben, die auch gesagt haben, es gibt Propheten, es gibt Apostel, es gibt Wunder. Und dann eben die Pfingstbewegung, die genau in dieselbe Richtung ging. Und dann ihr modernerer Ausläufer, die charismatische Bewegung seit den 60er Jahren. Das ist genau die Strömung, die in der heutigen Endzeit diese verführerischen Botschaften hineinbringt in die Christenheit, die eine neue Botschaft bringen will, die abweicht von der Botschaft der Bibel durch die falschen Propheten. Und hier warnt uns der Herr, dass wir wachsam sein sollen, dass wir die Geister prüfen sollen, dass wir aufpassen sollen, dass diese Verführung uns nicht wegführt von dem biblischen Weg. Ich lese dazu mal die Warnung aus 2. Petrus 3, die wir heute sehr nötig haben zu beherzigen. Im 2. Petrusbrief, da finden wir ab Vers 16, so wie auch in allen Briefen des Paulus nämlich, wo er von diesen Dingen spricht, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Das ist also die Gefahr. Das ist in der Endzeit möglich. Da müssen wir aufpassen. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Also wir sehen hier eine sehr ernste Warnung, eine Warnung, die aus dem Vermächtnis des Apostels Petrus stammt, aus dem letzten Brief, den er vor seinem Heimgang geschrieben hat und der sich die ganze Zeit eigentlich mit der Gefahr der Verführung beschäftigt, auch mit der Verführung durch falsche Lehrer, 2. Petrus 2. Das sind diese Dinge, nicht nur die charismatische Bewegung ist heute verführerisch in der Gemeinde wirksam, sondern auch zum Beispiel die Bibelkritik. Und wo die falschen Propheten der Pfingstler hinzutun wollen zum Wort Gottes, indem sie angebliche weitere göttliche Botschaften verkünden, da nehmen die Bibelkritiker, die liberalen Pfarrer und Theologen hinweg vom Wort Gottes und machen das Wort Gottes zu einem irrtümlichen Menschenwort, das gar keine Autorität und Wahrheitsgehalt mehr besitzt. Beides ist verderblich, beides ist Verführung. Und wir sehen, wie die Bibelkritik sich als Sauerteig ausgebreitet hat in den großen Kirchen, auch in den Freikirchen schon zum Teil über die letzten Jahrzehnte und das letzte Jahrhundert. Es ist so deutlich, dass hier bis hinein in evangelikale Kreise, bis hinein in Bibelschulen und Hochschulen eben diese Abweichung von der einfältigen Wahrheit der Schrift zu beobachten ist. Und immer so bei irgendwelchen Leuten, die intellektuellen Hochmut haben, die hoch hinaus wollen in der Welt, die anerkannt sein wollen von der akademischen Theologie und die dann abweichen von der Wahrheit Gottes. Das ist die zweite große Verführungsströmung, die wir in der Endzeit haben, die Bibelkritik und Liberaltheologie. Und dann gibt es noch eine weitere Strömung, die ganz deutlich ist, die wir gestern auch schon angesprochen haben, das ist die Ökumene, die große Strömung der Vermischung zwischen echten, wiedergeborenen Christen und falschen Christen, die nur ein Bekenntnis, ein Lippenbekenntnis zu Christus haben, aber keinen lebendigen Glauben und kein Leben aus Gott durch die Wiedergeburt. Und das ist der Punkt, wo der Feind versucht, in der Endzeit alles zusammenzumischen. Ich lese einmal aus Matthäus 13 dieses prophetische Gleichnis von dem Sauerteig, das der Herr Jesus hier bringt. Matthäus 13, Vers 33. Da heißt es, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Nun sagen viele Ausleger, das ist die Christenheit, wie sie immer mehr wächst und die ganze Welt christlich macht. Aber wenn wir die Bibel studieren, und das sollten wir tun, wir sollten gucken, dass wir die Bibel durch die Bibel auslegen und nicht durch menschlich willkürliche Erklärungen. Wenn wir die Bibel studieren, was Sauerteig bedeutet, von der ersten Erwähnung an bei der Geschichte des Passa, des Auszuges der Israeliten aus dem Land Ägypten, dann finden wir durchgängig, Sauerteig ist ein Bild für Verderbnis und Böses. Sauerteig ist nirgends ein Bild für etwas Gutes, für etwas Göttliches. Das heißt ja, fege den Sauerteig aus, tut ihn heraus. Er ist ein Bild für die Verderbnis der Sünde in 1. Korinther 5 und er ist ein Bild für die Verderbnis der falschen Lehre in Galater 5, wo eben falsche Lehre als Sauerteig bezeichnet wird und auch dieses Gesetz, dieses große und ernste Gesetz uns vor Augen gestellt wird. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wenn ich nur ein wenig Irrlehre, ein wenig Sünde und Böses in der Gemeinde dulde und decke und sage, wir wollen tolerant sein, wir wollen Liebe üben, wir wollen doch auch diese Leute mit einbeziehen, dann sagt die Bibel, mit Gesetzmäßigkeit wird dann der ganze Teig durchsäuert werden. Ich sage immer, wenn wir 100 Äpfel haben, die gut und gesund sind und da sind 2 faule Äpfel drunter. Und dann sollte man doch eigentlich meinen, dass die vielen guten und gesunden Äpfel die 2 faulen auch wieder gut und gesund machen, oder? Das müsste doch möglich sein. Aber das Seltsame ist, wenn wir die 2 faulen Äpfel nicht wegtun, dann sind irgendwann mal alle unsere 100 auch faul geworden. Ja? Das ist das Gesetz des Sauerteiges. Auch in der Natur wirkt das so. Das heißt, wir können nicht Ökumene betreiben, wo ungläubige Katholiken, die einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium haben, zusammengemischt werden mit wahren Gläubigen. Dasselbe gilt natürlich auch von der evangelischen Volkskirche, die auch schon längst den Glauben an den Herrn Jesus Christus abgesagt hat und ein falsches Evangelium verkündigt und die Bibel nicht mehr als Wort Gottes ernst nimmt. Und dasselbe gilt auch für die Baptisten und Methodisten. Sie sind alle ein Stück abgewichen. Sie sind alle ein Stück auf den Weg der Vermischung und der Hure Babylon gekommen, die ja ein Bild ist für die Weltreligion, Welteinheitsreligion der letzten Zeit. Die Hure Babylon, die alle Völker mit ihrem Taumelwein berauscht und verzaubert. Das ist es, worauf die Christenheit hinausläuft. Das sagt uns das prophetische Wort der Bibel ganz klar. Und wir sehen, wie die ökumenische Bewegung hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Sie vermischt das, was nicht zusammengehört. Und die letzte Verführungsströmung, die ich noch nennen möchte, das ist die Strömung der Verweltlichung. Dass die Gemeinde der Welt angeglichen und der Welt gleichgemacht werden soll. Die wahre Gemeinde ist nach der Lehre der Schrift eine kleine Herde. Sie ist eine Schar von Heiligen, ein heiliges Priestertum, abgesondert von der Welt. Und der Satan versucht heute, diese wahre Gemeinde zu verderben, indem er sie in vielfältiger Weise dazu verleitet, sich der Welt anzugleichen. Eine ganz starke Strömung, die wir da haben, ist zum Beispiel Willow Creek, die Gemeindewachstumsbewegung, Rick Warren, Leben mit Vision, wo gesagt wird, wenn ihr die Menschen heute erreichen wollt, dann müsst ihr werden wie sie. Ihr dürft nicht mehr die alten biblischen Lieder singen. Ihr dürft nicht mehr von Buße und Sünde predigen. Ihr müsst den Leuten das sagen, was ihnen Spaß macht, was ihnen gefällt. Dann werdet ihr sie erreichen und dann werdet ihr groß und stark werden. Und viele, viele Mitglieder bekommen. Viele Mitglieder vielleicht. Aber nicht wirkliche Glieder am Leib des Christus. Nicht wirkliche Bekehrte und Errettete. Sondern wenn die Gemeinde sich der Welt angleicht, dann verliert sie ihre Salzkraft und ihr Licht. Und sie kann den Auftrag, den Gott ihr gegeben hat, nicht mehr erfüllen. Das sind also diese Verführungsströmungen, die wir heute haben. Und wir sind gerufen, auch als Einzelne, wie auch als Gemeinden, als Kreise, da klar Stellung zu beziehen. Wir sind gerufen, selbst wenn viele den falschen Weg gehen, so ruft uns Gott zu, du aber bleibe treu, du aber geh den Weg, so wie es recht ist. Ich lese mal mit uns aus dem 2. Timotheusbrief eine solche Mahnung. Ich möchte euch auch sehr anregen, diesen 2. Timotheusbrief und den 2. Petrusbrief einmal zu studieren. Das sind die Abschiedsbriefe der zwei großen Apostel, die uns das Wort Gottes überliefert haben. Und sie enthalten beide ganz entscheidende Warnungen und Mahnungen und Belehrungen über die Endzeit und wie wir als Gläubige in der Endzeit bestehen und überleben können. Und wir lesen zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 13 folgende diese Aussagen. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Das ist also genau wieder diese endzeitliche Verführungsströmung, die hier genannt wird. Dann heißt es, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Da ist dieses du aber. Das bedeutet, wenn andere auch der Verführung nachgeben. Du bleibe bei deinem Gott. Du bleibe bei dem Wort Gottes. Du geh den Weg in Treue. Und das ist das, was ich auch heute mit Gottes Hilfe als Ermunterung vor unsere Augen stellen möchte. Diesen Aufruf der Bibel, dass wir treu bleiben sollen, auch wenn vieles einfach in dieser Strömung der modernen Verführung kaputt geht, wenn Festungen unterspült werden, wenn die Fundamente eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? So lesen wir es einmal in den Psalmen. Ja? Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Wir sollen unserem Herrn und seinem Wort treu bleiben. Und wir sollen den Weg kompromisslos so gehen, wie die Bibel es uns anweist, auch wenn andere es anders machen. Ich möchte noch einmal aus 2. Timotheus 4 etwas lesen, was auch ein Licht auf diese Endzeit wirft. Ab Vers 1, da heißt es: Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Ja, das ist genau die Zeit, in der wir heute leben, dass viele Menschen, die sich Christen nennen, sagen, wir wollen nicht mehr diese altmodische Botschaft vom Kreuz, wir wollen nicht mehr von Buße hören, wir wollen etwas anderes hören, etwas, was uns aufbaut, wir wollen interessante Storys hören, wir wollen Abwechslung haben, wir wollen Witze haben, wir wollen nicht mehr, dass im Ernst das Wort gepredigt wird. So hört man das und so sind die Tendenzen in den Gemeinden weithin. Und es gibt genug Prediger, die genau diesen Tendenzen nachgeben. Aber letztlich fordert das Wort uns hier auf, dass wir vor unserem Gott stehen, dass wir vor dem Herrn stehen, nicht vor den Menschen, dass wir nicht den Menschen nachgeben und ihren falschen Bedürfnissen und Wünschen, sondern dass wir kompromisslos und klar an dem Wort Gottes festhalten, dass wir es verkünden, ja, dass wir es auch in einer Weise verkünden, die sich heute fast niemand mehr gefallen lässt. Hier heißt es, überführe, tadle, ermahne. Kennt ihr jemanden, der sich gerne ermahnen lässt, auch unter den Christen? Das ist heute selten geworden. Die Leute sagen, was hat der mir zu sagen? Der soll vor seiner eigenen Tür kehren. Ich will doch keine Ermahnung hören, ich bin doch selber groß, ich kann doch selber wissen, was ich tue. Das ist der Geist unserer heutigen Zeit. Aber die Bibel sagt ganz klar, wir brauchen Ermahnung. Wir brauchen den Ansporn von dem Wort Gottes. Wir brauchen es immer wieder, dass wir zurechtgebracht werden, weil wir von Natur aus durch unser Fleisch geneigt sind, auf einen falschen Weg abzugleiten. Und derjenige, der demütig ist, der den Herrn Jesus kennt, der wird sich gerne ermahnen lassen, vor allem von dem Wort Gottes ermahnen lassen. Und das ist wichtig, denn sonst verlieren wir den Weg in dieser letzten Zeit. Ich möchte ein Bibelwort mit uns lesen, das mich immer wieder sehr beschäftigt hat, seitdem ich selber auch aufgewacht bin aus der Endzeitverführung. Ich bin ja selber Jahre in der Pfingst- und charismatischen Bewegung gewesen, habe auch in Sprachen geredet, habe auch die Geistestaufe gehabt und habe dann erkennen müssen, dass ich in eine Verführungsströmung geraten war. Und als ich damit mich auch beschäftigt hatte vom Wort Gottes her, ist mir ein Wort sehr, sehr wichtig geworden, eine Hilfe, um das Wesen der endzeitlichen Verführung, der Gefahren für uns ganz persönlich zu verstehen. Und dieses Bibelwort steht in 2. Korinther 11, am Anfang. Wir lesen dort ab Vers 1. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Der Apostel Paulus muss den Korinthern schreiben, nachdem er sie verlassen hat, weil nach seinem Abschied falsche Apostel, falsche Lehrer in die Gemeinde eingedrungen waren. Und sie haben eine wunderbare Redegabe gehabt. Sie waren beeindruckende Persönlichkeiten. Und die jungen Gläubigen, die Korinther, waren von ihnen fasziniert. Und sie haben ihre falschen Lehren angenommen. Wir lesen, dass diese Leute aus Jerusalem kamen. Sie waren also wahrscheinlich Juden. Sie haben vielleicht dasselbe verkündigt, was auch die Galater hören mussten. Nämlich, lass dich beschneiden, sonst kannst du nicht gerettet werden. Wir wissen es nicht genau. Aber der Apostel Paulus muss warnen, weil die Korinther diese Apostel bereitwillig angenommen hatten und sie als Lehrer höher geschätzt hatten als den Apostel selber. Und nun sagt er, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Ich finde es ein ganz wichtiges Wort. Es zeigt uns die Gefahr der Endzeitverführung. Es zeigt uns die Taktik auch des Feindes. Und am Anfang führt der Apostel den Gläubigen etwas ganz Kostbares vor Augen. Er gebraucht ein Bild. Er hatte sie ja durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben geführt, die Korinther. Und nun sagt er, ich war wie ein Brautwerber, der für den Herrn Jesus Christus eine Braut geworben hat. Und er sagt, ich habe euch einem einzigen Mann verlobt. Nun, die Verlobung war damals eine rechtsgültige Eheschließung, so wie die standesamtliche Heirat heute. Es ging so, dass damals eben vor den Zeugen der Eltern und der Ältesten des Dorfes oder der Stadt dieser Ehevertrag geschlossen wurde. Es gab einen Kaufpreis, einen Brautpreis, den der Bräutigam bezahlt hat, Silber und Gold, kostbare Dinge. Und dann war die Eheschließung offiziell fest. Wir sehen ein wunderbares Bild davon in 1. Mose 24, wo der Knecht des Abraham für den Sohn Isaak eine Braut wirbt, nämlich Rebekka. Da sehen wir diese Sache, wie der Knecht kommt und er trägt diesen Wunsch des Abraham vor und dann muss Rebekka sich auch entscheiden, ob sie Isaak angehören will. Und sie hat ihn noch nie gesehen, sie hat nur das von ihm gehört, was der Knecht ihr berichtet hat. Und sie sagt ja, sie ist bereit zu gehen. Und dann wird diese Ehe geschlossen und dann muss aber, bevor die Ehe wirklich auch beginnen kann, die Vereinigung von Braut und Bräutigam geschehen kann, muss Rebekka eine lange, gefahrvolle Reise auf sich nehmen. Und es war damals insgesamt üblich, dass die Braut dann eben nach einer gewissen Zeit der Vorbereitung zum Bräutigam überführt wurde und dorthin gereist ist in das Haus des Bräutigams. In diesem Fall waren es viele Wochen, die es gedauert hat. Es war gefährlich, diese Reise zu machen. Und das ist ein geistliches Bild für unsere Zeit, für unser Christsein. Wenn wir uns bekehrt haben und wirklich gläubig geworden sind an den Herrn Jesus, dann wurde damit eine Hochzeit abgeschlossen, ein Ehebund, ein Vertrag. Das heißt, der Herr hat uns angenommen als Braut, als Teil seiner Brautgemeinde. Und nun sagt Paulus, ich will, dass ihr als eine keusche, unberührte Braut bei dem Herrn ankommt. Und die Zeit, die wir hier in dieser Welt zu leben haben, ist vergleichbar dieser Reise der Rebekka von Haran zu Isaak. Wir kommen durch eine Welt, die voller Gefahren ist, die voller Ablenkungen ist. Aber wir sollen unberührt und keusch, in keuscher Liebe und Hingabe an den Herrn Jesus wandeln, mitten in dieser Welt. Und da sagt der Apostel auch, dass da eine Gefahr besteht. Dass da einer ist, dem eine hingegebene, treue Braut, ein Gläubiger, der für den Herrn Jesus von ganzem Herzen im Gehorsam lebt, ein Greuel ist, dass er alles tun wird, um eine solche Liebe und Hingabe zu zerstören. Und das ist die Schlange, das ist der Satan, der Verführer von Anfang an. Er hat vor, die Gesinnung der Gläubigen zu verderben und abzuwenden von der Einfalt gegenüber Christus. Schaut, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Einfalt gegenüber Christus. Was ist hier gemeint? Es bedeutet, dass wir eines nur im Sinn haben, wenn wir gläubige Christen sind, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Schaut, Einfalt bedeutet, dass wir nicht irgendwelche Hintergedanken haben, nicht irgendwelche Hinterabsichten. Ich will dem Herrn Jesus nachfolgen, aber ich will auch meinen persönlichen Ehrgeiz befriedigen. Ich will dem Herrn Jesus nachfolgen, aber ich will auch meine eigenen Begierden und Lüste erfüllen. Das ist nicht Einfalt. Sondern Einfalt heißt, von ganzem Herzen ungeteilt für den Herrn Jesus zu leben. Einfalt heißt, dass wir in ganzer Hingabe an den Herrn stehen und uns durch nichts von dem Herrn Jesus ablenken lassen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber oftmals ist diese Einfalt am deutlichsten und stärksten bei Jungbekehrten, die den Herrn Jesus frisch erkannt haben, aus einem Leben der Sünde zu dem Herrn gefunden haben, Es war auch bei mir so, dass ich einfach dann gewusst habe, ich brauche jetzt nichts mehr von den Dingen der Welt. Ich habe den Herrn Jesus und das genügt. Der Herr sagt, ich will Ihnen Leben und volle Genüge geben. In Kolosser 2, Vers 8 lesen wir, dass Christus uns zur Fülle gebracht hat. Die ganze Fülle Gottes haben wir in Christus. Was brauchen wir mehr? Und dann kommt der Teufel und sagt, nein, wenn du Christus hast, du brauchst noch was anderes. Du brauchst noch intellektuelle Befriedigung durch akademische Studien. Du brauchst noch Psychologie und innere Heilung, haben wir gestern gehört. Du brauchst noch eine Geistestaufe, eine zusätzliche Geistesausrüstung zu dem, was Gott dir schon gegeben hat. Du brauchst besondere Gaben, du brauchst dieses, jenes. Und immer ist es Christus und noch etwas anderes. Christus allein genügt nicht. Das sagt die Schlange den Gläubigen. Und der Geist Gottes bezeugt uns, Christus alleine genügt. Wir brauchen nichts anderes als den Herrn. Wenn wir den Herrn haben, dann haben wir in ihm alles, alles, alles. Was sagt das Wort in Römer 8? Er, der doch seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist ein Geschenk aus Gnade. Wir müssen es nur im Glauben annehmen und in Anspruch nehmen. Die Fülle haben wir in Christus. Wir brauchen nicht mehr als ihn. Das ist Einfalt. Und genau diese Einfalt, die fehlt uns heute so weitgehend auch in den gläubigen Kreisen, in unserem eigenen Herzen. Und da ist die Schlange mit Schuld, die versucht durch allerlei Impulse uns abzulenken von dem Herrn. Und nun lesen wir einmal weiter. Vers 4, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Das ist dieser Vorwurf, den der Apostel den Korinthern machen muss. Sie als unreife, fleischliche Christen hatten diese falschen Apostel mit Freuden aufgenommen. Sie haben ihre Botschaft angenommen, obwohl sie hätten eigentlich gewarnt sein müssen durch die Apostelbotschaft, dass es ein anderes Evangelium ist, das sie damals nicht angenommen hatten. Und auch heute ist es so, dass da Leute kommen in die Gemeinde und verkünden einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium. Sie breiten einen anderen Geist aus. Gerade auch in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, aber auch durch andere Strömungen finden wir solche Verführung. Und wir lesen von diesen Verführern ein inspiriertes Urteil in Vers 13 bis 15 am Ende dieses Abschnitts. Da heißt es, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also hier wird ganz deutlich gesagt, schaut her, passt auf, hier gibt es Leute in der Gemeinde, die verkleiden sich, die tun so, als seien sie hingegebene Prediger und Diener Gottes und in Wirklichkeit sind sie Diener des Teufels. Ihr seht irgendwelche Visionen und Lichterscheinungen und Wunder. Schaut, passt auf, es ist der Satan, der sich verkleidet als Engel des Lichts. Wir haben schon gestern gehört, viele Christen wollen heute schauen und spüren und fühlen. Sie schauen darauf, dass sie von Kräften durchströmt werden, wenn sie in einem charismatischen Heilungsgottesdienst sind. Sie wollen gerne Visionen sehen und am größten gilt der, der angeblich Jesus gesehen hat. Wir haben auch schon gesehen, das sind dann oft Jesusgestalten, die eindeutig unbiblisch sind. Wir haben diesen falschen Jesus gestern behandelt, diese Vision eines Charismatikers, wo es dann geheißen hat, und Jesus kam zu mir und kniete vor mir nieder und legte seinen Kopf auf meine Oberschenkel und er sagte, ich will nicht dich gebrauchen, sondern ich will, dass du mich gebrauchst. Ja? Das war also so eine Vision, wo im Grunde eine spiritistische, falsche Jesus-Erscheinung, genau das Gegenteil von dem gesagt, was der erhöhte Herr der Herrlichkeit ist und was er will von uns. Er will, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Er will uns gebrauchen. Ihn zu gebrauchen, heißt nichts anderes als heidnische Magie und Spiritismus. Und darauf laufen diese Dinge auch hinaus. Und deswegen, ein anderer Jesus wird verbreitet, ein ökumenischer Jesus, ein katholischer Jesus. Immer mehr Evangelikale unterscheiden überhaupt nicht mehr. Sie sagen, ja, da gibt es katholische Gläubige und evangelische Gläubige. Da gibt es Gläubige, die leugnen die Inspiration der Schrift und andere beten zu Maria. Aber alle sind sie ja gläubig, alle sind sie ja Christen. Und das ist einfach nicht wahr, sondern das Evangelium der katholischen Kirche ist ein falsches Evangelium. Es ist ein anderer Jesus, der dort verkündigt wird. Und das müssen wir den Menschen auch sagen, damit sie wirklich zur Rettung kommen. Wir können nicht so tun, als sei jeder, der unter dem Namen Jesu Christi auftritt, echt. Der Herr hat uns hier ganz deutlich gesagt, unter meinem Namen werden falsche Apostel auftreten, falsche Christusse. Und das müssen wir unterscheiden in der Endzeit. Und das ist genau der Punkt, wo es gilt, aufzupassen, weil die Verführung in der Endzeit geschieht im Prinzip über zwei Schienen. Das eine ist Verführung zur Sünde, zur Weltförmigkeit, Verführung zur Hurerei, zur Geldgier, zur Machtgier. Das ist die eine Schiene. Ja? Und die andere Schiene ist Verführung durch eine höhere Art von Frömmigkeit. Und das ist die gefährlichere. Die Charismatiker, die Pfingstler, alle möglichen falschen Propheten, sie versprechen eine Superfrömmigkeit, ein Überchristentum, das mehr ist als das biblische Glaubensleben uns gibt. Sie sagen, du kannst den Himmel schauen, himmlische Offenbarungen. Das ist ein großer Betrug. Ich habe schon erwähnt, da gibt es heute Bücher von Leuten, die sagen, ich war im Himmel, ich war in der Hölle. Man sollte solche Lügengeschichten niemals lesen, das ist Unsinn. Der Apostel Paulus war wirklich im Himmel und er durfte nicht weitersagen, was er dort gesehen hat. Aber diese Leute schreiben Bestsellerromane darüber. Ja? Und dann schaut man mal rein und jeder Himmel unterscheidet sich von diesen falschen Zeugen. Ja? Das kann überhaupt nicht sein. Das ist Betrug. Aber die Leute wollen heute Märchen und menschliche Geschichten lieber haben als das gesunde Wort Gottes. 2. Timotheus 4. Das ist unsere Zeit. Und von daher müssen wir Acht haben, dass wir nicht in Schauen, in angebliche Zusatzoffenbarungen kommen. Es gab immer wieder Leute, die gesagt haben, ich habe zusätzliches Licht bekommen. Jakob Böhme, Michael Hahn, auch große Namen im Pietismus, die irgendwelche himmlischen Sonderoffenbarungen haben wollen. Es ist Lug und Trug. Es ist der Satan. Es ist uns in der Bibel schon mehr gegeben, als je irgendein Christ wirklich in seinem Leben verarbeiten und aufnehmen und verstehen kann. Wir brauchen nicht noch zusätzliche Offenbarungen, sondern wir sollten ein einfältiges Herz uns erbitten, die Bibel zurecht zu erforschen und zu verstehen und auszuleben. Da haben wir unser ganzes Leben damit zu tun. Und diese trügerischen Offenbarungen, Jakob Böhme, ach, ich habe da viel früher studiert, Mystik, diese ganzen Dinge, es ist Teufelstrug, es ist Satan, der sich als Engel des Lichts verstellt. Und was hinter all diesen großartigen Offenbarungen verloren geht, das ist Jesus Christus, das Lamm Gottes, das für unsere Sünden starb. Das ist typisch für diese Schwärmer, dass sie sagen, ach, das mit dem Sühnopfer, mit der Gerechtigkeit aus Glauben, das sind niedrige Anfangsgründe, da bin ich längst darüber hinaus. Vorsicht, Verführung. Oder jemand anders, der gesagt hat, ach, die Bibel, weißt du, wenn jemand direkt mit dem Bräutigam in Vereinigung ist, was braucht er da noch, diese alten Liebesbriefe? Ich bin immer in innerer Gemeinschaft mit Christus, ich brauche die Bibel nicht mehr. Das habe ich auch schon gehört. In schwärmerischen Kreisen gibt es solche Dinge. Hochmut, Verblendung. Man will nicht mehr nur das geoffenbarte Wort, man will mehr. Man will Christus schauen und spüren und fühlen und man gerät in die Fänge des Teufels. Und die Einfalt zu Christus geht verloren, der Friede geht verloren, die Heilsgewissheit geht verloren. Finsternis kommt über diese Menschen, die sich nach diesen Offenbarungen ausstrecken. Ja? Die Mystiker haben davon geredet, die Nacht, die folgt auf die Schauungen des Lichts. Aber das ist nicht die Nacht, nicht von Gott. Ja, Gott hat Licht geschaffen, zwar ein echtes Licht in der Bibel. Da hat sich Christus geoffenbart. Und wenn wir den falschen Lichtern angehen, dann geht es in die Finsternis. Immer wieder finden wir das. Deswegen sind auch so viele Pfingstler und Charismatiker in der Psychiatrie. Haben wir gestern auch gehört. Das ist ein ärztliches Problem. Überall wird es bezeugt, wo die Pfingstler und Charismatiker wüten und wirken, Da kommen viele Menschen nicht mehr zurecht. Sie erleiden Psychosen, sie hören plötzlich Stimmen. Wir haben selber solche armen Menschen kennengelernt und versucht, ihnen zu helfen. Und oftmals geht es nicht, weil sie an ihren Offenbarungen festhalten, also ihrem Betrug des Teufels. Dann sagen sie, ja, du kannst vielleicht recht haben, aber ich habe da eine Offenbarung gehabt, ein Engel ist mir begegnet, das will ich niemals wieder verlieren, das will ich nicht loslassen. Und meistens sagt der Engel, du bist etwas ganz Besonderes. Du bist mehr als die anderen. Du musst nur mir folgen, dann wirst du Herrliches sehen. Und in Wirklichkeit ist der Mensch in der Falle des Teufels. Das ist die Not. Die kommt, wenn wir dieser Überfrömmigkeit folgen. Es ist das Blendwerk des Satans. Wir sollten in aller Nüchternheit uns freuen an dem Herrn Jesus, an seinem Opfer, an seinem vollkommenen Sühnopfer, das uns auf ewig mit Gott versöhnt hat und gerecht gemacht hat, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen im Geist durch sein Wort. Und die Bindung an das Wort war immer der Kennzeichen des echten, gesunden Glaubens. Und jeder kranke, falsche Glaube hat sich vom Wort abgewandt hin zu irgendwelchen Visionen, Offenbarungen und falschen Dingen. Und das ist der Weg, wie wir in die Finsternis und in die Verführung der Endzeit hineinkommen und wie unser das Licht des Herrn Jesus verdunkelt wird durch das falsche Licht der falschen Offenbarung. Da müssen wir aufpassen. Wir sollen ganz einfältig bei dem Herrn Jesus bleiben, ganz einfältig bei seinem Wort bleiben, das Wort studieren, darüber nachsinnen. Wir werden nicht zu Ende kommen mit dem Segen, mit der Stärkung, mit dem Reichtum, den wir aus dem Wort selber empfangen. Wir brauchen nicht die Botschaften der falschen Verführer. Sie wollen uns mehr geben als die Bibel und in Wirklichkeit berauben sie uns und nehmen uns das Kostbarste weg. Ja, ich möchte einfach auch weiterführen, indem ich ein anderes Wort aus dem 2. Korintherbrief lese mit uns. Ein Wort, das diesem treuen Überrest gilt, den Gott mitten in den Verführungen der Endzeit bewahrt. Ich möchte vielleicht darauf noch einmal eingehen, auf diesen Punkt Überrest. Wir finden im Alten Testament ein Vorbild auf diesen Überrest. Und das ist, denke ich, auch etwas Wichtiges für das Verstehen des Handeln Gottes mitten in diesen schwierigen Zeiten. Lasst uns mal zunächst aus dem Propheten Zephania etwas lesen, was über das Alte Testament geschrieben ist. Da war es ja auch so, dass letztlich das Volk Gottes, das Volk Israel, immer mehr abgefallen war und abgewichen war von seinem Gott. Die allermeisten wollten nichts mehr von dem Herrn wissen. Sie haben ihm nicht in Demut und Aufrichtigkeit gedient. Sie haben angefangen, sich den Götzen zu öffnen, den falschen Propheten zu öffnen. Und da spricht der Prophet Zephania von dem Handeln Gottes in dieser Entwicklung. Und da heißt es Zephania 3, Vers 12 und 13. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Also mitten in den Abfallserscheinungen hat damals schon Gott sich einen Überrest aufbewahrt. Ein geringes Volk, das war nicht die große Masse, das sind nicht die Megagemeinden, in denen sich Tausende drängeln, um die Gottesdienste zu besuchen. Das ist nicht der wahre, die ist nicht die Schar der wahren Gläubigen. Die wahren Gläubigen waren immer eine kleine Herde und in der Endzeit umso mehr. Es ist ein demütiges Volk. Wir können nicht stolz auf unsere Errungenschaften verweisen, auf unsere tollen Gemeindehäuser, auf unsere tollen Organisationen, auf unsere großartigen Aktionen. Alles das, was groß ist und gewaltig und beeindruckend in den Augen der Menschen, ist im Grund in der Endzeit nicht von Gott, sondern es gehört zu dieser falschen Namenschristenheit. Ja, die wahren Gläubigen sind eine kleine Schar. Und von dieser Schar lesen wir auch im Propheten Maleachi noch einmal. Und auch das sind Worte, die heute wieder zutreffen in dieser letzten Zeit. Vers 16, Maleachi 3 und folgende. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Also wir finden auch hier noch einmal diesen Überrest und wir finden, dass der Überrest gekennzeichnet ist von Gottesfurcht, Furcht des Herrn. Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Dort, wo heute Kumpelhaftigkeit, ein falscher, vertraulicher Umgang die Regel ist. Die Charismatiker sagen, Gott ist mein Daddy, Jesus ist mein Kumpel, der geht mit mir in die Disco. Ja, so reden die, das ist völlig lästerlich. Ja, aber genau das ist der moderne Ton. Gott wird auf die Ebene des Menschen herabgezerrt. Seine Heiligkeit und Allmacht und sein Gericht und seine Gerechtigkeit werden geleugnet. Man meint, man könnte mit gesetzlosem Handeln locker vor Gott bestehen. Und das ist Betrug, endzeitlicher Betrug. Aber Gott sieht den Unterschied zwischen denen, die ihn fürchten und denen, die ihn nicht fürchten. Sind vielleicht alle durcheinander in irgendeiner großen Gemeinde, vermischt. Aber Gott sieht den Unterschied. Er kennt die, die sein sind. Und er ruft sie, den Weg der Treue zu gehen in der Endzeit. Und jetzt kommen wir zu 2. Korinther 6, zu diesem Grundgesetz des treuen Überrestes in der Gemeinde. So sage ich das immer wieder mal. Da lesen wir ab Vers 14 folgendes. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges prophetisches Wort auch für die heutige Zeit. Der Herr ruft hinein, ruft die wahren Gläubigen in dieser großen Vermischung, in diesem großen Wirrwarr und sagt ihnen, geht hinaus von ihnen, sondert euch ab. Es sind noch viele ernste gläubige Christen, die sind zum Beispiel noch in der Landeskirche drin, die sind zum Beispiel noch in irgendwelchen Freikirchen drin, in denen längst das Wort Gottes preisgegeben wurde, in denen die Furcht Gottes nicht mehr ist, in denen falsche Propheten ihr Unwesen treiben. Und Gott möchte, dass seine Gemeinde sich sammelt in Reinheit um den Herrn Jesus selbst. Der Herr hat nicht gesagt, wo 200 oder 300 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist doch interessant. Er hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind. Und es ist wichtig, dass wir lernen, auch lieber in einer kleinen Schar zusammen zu sein mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen, das kommt aus dem 2. Timotheusbrief wieder, ja, als dass wir mit einer großen, vermischten Schar zusammen sind, wo viele im Grund völlig falsche Wege gehen. Denn wenn wir in der Vermischung bleiben, dann wird der Sauerteig auch uns selber mit ansäuern. Wir brauchen nicht meinen, Die Bibel sagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den gesamten Teig, den ganzen Teig. Ja? Und wenn wir mit dem Sauerteig zusammenbleiben, dann durchsäuert der Sauerteig auch uns irgendwo. Und das meinen viele, das sei nicht so, aber das ist ein geistliches Gesetz, das können wir nicht außer Kraft setzen und sagen, für mich gilt es aber nicht. Ja? Es gilt sehr wohl auch für dich. Deswegen heißt es auch, reinigt euch von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Wisst ihr, in einer verkehrten Gemeinschaft, seien es jetzt Charismatiker oder seien es weltförmige Christen, da wird unser Geist befleckt mit allerlei Dingen, die wir aufnehmen, ohne uns von ihnen innerlich abzugrenzen. Und dann kommen wir allmählich immer weiter weg von dem Herrn und von der tiefen Gemeinschaft mit ihm. Und das bezweckt der Teufel auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, Gott möchte, dass die Vermischung wieder geschieden wird. Gott möchte, dass die wahren Gläubigen in aller Einfachheit auf der Grundlage des Wortes Gottes zusammenkommen zu dem Herrn Jesus hin und sich dort wieder sammeln bei ihrem guten Hirten. Nicht in irgendwelchen menschlichen Systemen und Gruppen und Kirchen und Organisationen, die in der Vermischung sind, sondern wirklich bei ihm um sein Wort geschart. Und das verheißt der Herr, dass er bei denen, die sich so auch treffen und vereinigen, dass er in der Mitte ist. Wisst ihr, und das ist wichtig. Es gibt viele Gemeinden, die heute einen regelmäßigen, lebhaften Betrieb haben, wo viel läuft, wo viel los ist, viel fromme Aktivität. Und dennoch müsste eigentlich über dem Gemeindehaus stehen, Ikabod, die Herrlichkeit Gottes ist gewichen. So wie sie damals auch vom Hesekiel-Tempel gewichen war, wo die Führer des Volkes Gottes in Götzendienst und Verirrung abgeirrt waren. Ja? Und das ist tödlich. Lieber sind wir in einer kleinen Hütte, wo zwei oder drei zusammen sind und der Herr ist in der Mitte, als in einem glänzenden, neu gebauten Gemeindehaus, wo 200 sich treffen und der Herr ist gewichen. Die Gesinnung brauchen wir in der Endzeit. Dass wir klare, kompromisslose Wege gehen mit unserem Herrn. Ich möchte zum Abschluss noch ein Wort der Ermutigung mit uns lesen aus der Offenbarung, aus dem Sendschreiben des erhöhten Herrn an die Gemeinde in Philadelphia. Wir lesen aus Offenbarung 3 ab Vers 7. Und der Engel, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ja, die Gemeinde in Philadelphia steht stellvertretend für den treuen Überrest der Gläubigen in der letzten Zeit. Sie bleibt, bis der Herr wiederkommt, das finden wir nachher, werden wir noch lesen. Sie ist die einzige Gemeinde, außer der Leidensgemeinde von Smyrna, in der der Herr kein Tadel findet, nichts zu tadeln hat. Sie steht für diesen treuen Überrest der Gläubigen, der gottesfürchtigen Gläubigen in der allerletzten Zeit. Und deswegen ist dieses Wort so wichtig, dass der Herr hier an uns richtet. Und er stellt sich vor als der Allmächtige, der Schlüssel Davids, das ist der königliche Schlüssel. Wir lesen das im Neuen Testament in Matthäus 18, diese bekannte Stelle, wo es heißt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist der Herr. Engel und Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Er ist der Herr über alles. Und er ist allmächtig. Er hat versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und deswegen diese kleine Schar von bedrängten Gläubigen, das spüren wir heraus aus diesem Text. Es ist eine Schar, die sich ihrer kleinen Kraft bewusst ist, die weiß, dass der Strömung der Zeit ihr entgegensteht. Diese kleine Schar ermutigt der Herr, indem er auf sich verweist. Wir sind eine kleine Schar, es werden vielleicht sogar tendenziell weniger, aber wir haben einen großen Herrn. Wir haben einen Herrn, der allmächtig ist, der souverän regiert. Und dieser Herr, er spricht dieser Gemeinde zu, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Eine geöffnete Tür zum Zeugnis, eine geöffnete Tür zum Dienst, eine geöffnete Tür, dass die Wahrheit Gottes noch ausgebreitet werden kann, auch in der Endzeit durch die wahre Gemeinde. Das darf uns ermutigen, Traktate und Evangeliumsschriften weiterzugeben. Es ist so wichtig, dass das Zeugnis des Evangeliums auch heute mutig weitergegeben wird. Wir leben in einer Zeit, das ist ganz klar von der biblischen Endzeitanalyse her, wo nicht mehr Massenbekehrungen im Abendland zu erwarten sind, wo der Boden immer härter wird, die Herzen der Menschen werden immer härter. Und dennoch dürfen wir nicht aufhören zu evangelisieren und die Botschaft weiterzusagen. Es ist wichtig, der Herr ruft noch die Letzten heraus, bis die Vollzahl der Heiden erfüllt ist und die Gemeinde entrückt wird in die himmlische Herrlichkeit. Und davor haben wir noch Arbeit zu tun. Wir müssen aber auch die Wahrheit Gottes proklamieren und verkündigen, auch in der Welt. Auch die Wahrheit von der Schöpfung, wo wir jetzt immer mehr kriminalisiert werden sollen, wenn wir sagen, wir glauben, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat, durch sein Wort aus dem Nichts. Aber das müssen wir verkündigen. Wir müssen die biblische Wahrheit verkündigen, dass es keinen Retter gibt, außer Jesus Christus allein. Das ist das, was auch noch mehr kriminalisiert werden wird, wo die Vertreter der großen vermischten Welteinheitsreligion sagen, es gibt viele Wege zu Gott. Jesus ist nur einer. Da müssen wir sagen, nein, es gibt nur einen Weg zu Gott. Außerhalb von Jesus Christus gibt es keine Rettung. Und das ist diese Wahrheit. Dafür haben wir eine offene Tür. Nicht für unsere Selbstverwirklichung, für unsere Bequemlichkeit, sondern um dem Herrn zu dienen, um sein Wort zu verkündigen, um das Evangelium herauszutragen und auch um das Wort, die gesunde Lehre in der Gemeinde aufrechtzuerhalten. Es bewegt mich immer wieder, was in 1. Timotheus 3, Vers 15 steht, wo die Gemeinde des lebendigen Gottes genannt wird, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Hier auf der Erde hat die Wahrheit Gottes nur eine Bastion, nur einen Stützpunkt. Und das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Alle anderen glauben ja der Lüge des Teufels. Also sind wir gerufen, diese Wahrheit auf den Leuchter zu stellen, nicht sie zu verstecken, eingeschüchtert und deprimiert, sondern sie auf den Leuchter zu stellen. Dafür hat der Herr uns eine offene Tür gegeben in der Endzeit. Und niemand kann sie schließen. Der Papst nicht, die Allianzführung nicht, die Politik nicht, die Ökumene und die falschen Propheten nicht. Niemand kann der wahren Gemeinde dieses Zeugnis wegnehmen. Das ist wichtig. Das ist eine Ermutigung für uns, dass wir doch nicht nachlassen in dem Dienst, dass wir nicht nachlassen in der Bemühung, bibeltreue Gemeinde zu bauen, zu bilden. Das geht, wie gesagt, immer nur aus kleinen Anfängen und wird vielleicht über die kleinen Anfänge gar nicht groß hinausgehen. Aber das ist für Gott nicht wichtig, wie viele es sind. Es ist nicht wichtig, ob wir einen angestellten Pastor haben, das ist sogar unbiblisch, ob wir ein eigenes Gemeindehaus haben, das muss auch nicht unbedingt sein. Ja? Die gesegnetsten Versammlungen im Volk Gottes haben oft in Scheunen stattgefunden oder unter freiem Himmel, gar nicht in irgendwelchen tollen selber gebauten Gemeindehäusern. Ja, wir müssen uns da von manchen Vorstellungen verabschieden und Gemeinde wieder ganz neu verstehen von den Grundlagen der Apostel her, von dem Vorbild der Apostelgeschichte her. Ja, dort, wo Gläubige sich in aller Einfalt auf dem biblischen Boden zum Herrn hin versammeln, dort ist Gemeinde. Ja, und das sind diese Dinge, die wir heute brauchen, damit das Zeugnis des treuen Überrestes bestehen kann. Worin besteht das Wesen dieses Überrestes? 2 Dinge werden hier genannt. Du hast mein Wort bewahrt. Die Bindung an das Wort Gottes, an die Lehre der Apostel, ist so entscheidend wichtig für den Weg der biblischen Gemeinde. Ich möchte es nur mal herausgreifen als Beispiel. Einer der Punkte, wo die Lehre der Apostel und das Wort Gottes heute öffentlich gebrochen werden und niedergerissen werden, ist die Frauenfrage. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Frauen so viele wertvolle Dienste in der Gemeinde tun dürfen und sollen, dass ihnen es verwehrt ist, zu lehren und zu leiten. 1. Timotheus 2, einer Frau gestatte ich nicht zu lehren, noch dass sie über den Mann herrsche. Das ist eine ganz klare apostolische Anweisung. Und in der modernen, verführten Gemeinde wird gerade diese Anweisung systematisch niedergerissen. In der Allianz ist es jetzt schon längst klar, bei Gnadau, in den ganzen Gemeinden. Die Pfingstgemeinden waren mit die Vorläufer. Die haben schon ganz früh falsche Apostelinnen, falsche Prophetinnen gehabt. In Scharen, Gemeindeleiterinnen. Die Frauenfrage, da wird das feste, klare apostolische Wort gebrochen. Man gegen den Willen des Hauptes organisiert man die Gemeinde nach menschlichen Gesichtspunkten um. Und das sind so Dinge, wenn das Wort gebrochen wird, dann ist da nicht mehr der treue Überrest. Kann nicht sein. Der treue Überrest bewahrt das Wort Gottes, auch wenn es dem Zeitgeist immer mehr entgegensteht. Der treue Überrest befolgt das Wort Gottes im Glaubensgehorsam, auch wenn es töricht erscheint. Das sind ganz wichtige Dinge. Und wir haben den Namen des Herrn, hat Philadelphia nicht verleugnet. Und da geht es eben aus meiner Sicht genau darum, um dieses Bekenntnis, Jesus Christus ist der einzige Retter. Nicht irgendein Maitreya-Christus, ein ökumenischer, falscher Christus, an den die Buddhisten und die Hinduisten auch noch glauben können, sondern der Herr Jesus Christus, der gesagt hat, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das müssen wir festhalten. Wenn wir das nicht festhalten, dann haben wir die Treue versäumt und dann muss der Herr unseren Leuchter von seinem Platz stoßen. Denn eines muss klar sein, der treue Überrest wird bewahrt und kommt zum Ziel am Ende und führt die Aufträge Gottes aus. Aber ob du und ich dabei sein werden, das ist unsere Verantwortung. Das ist unsere Entscheidung, wo wir mitschwimmen. Gegen den Strom mit den Bibeltreuen oder mit dem Strom bergab mit den Modernen. Ja? Da müssen wir selber Entscheidungen treffen. Du aber, das ist der Ruf Gottes in dieser Zeit. Ich möchte zum Abschluss noch die letzten Verse von diesem Sendschreiben lesen. Ab Vers 10 nochmal, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Das ist eine kostbare Verheißung. Wenn wir das Wort bewahren, wenn wir standhaft den wiederkommenden Herrn erwarten, dann wird uns der Herr Jesus bewahren vor den endzeitlichen Verführungen. Dann wird er uns durchbringen durch alle Prüfungen, die in der letzten Zeit auf uns zukommen. Und er wird uns zum Ziel bringen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Also es ist wichtig, dass wir uns nicht vom Satan die Wahrheit des Wortes Gottes rauben lassen. Dass wir uns nicht das mutige Bekenntnis zu unserem Herrn rauben lassen. Wir sollen das festhalten, was wir empfangen haben. Und das ist in erster Linie die Botschaft des irrtumslosen Wortes Gottes. Das sollen wir festhalten und wir sollen in Treue weiterkämpfen. Es gibt einen Siegeskranz, eine Krone zur Belohnung. Und wisst ihr, der Apostel Paulus hat es sehr ernst genommen, den Blick auf die himmlische Belohnung, den Blick auf den Tag der Rechenschaftslegung, wenn er vor dem Herrn Jesus als seinem Richter stehen würde, als seinem Schiedsrichter, der ihm Lohn und Anerkennung oder Tadel zusprechen würde. Und er war sehr besorgt, dass er nicht getadelt werden müsste, sondern dass er Lohn empfangen würde. Und so sagt der Herr es all denen, die in Treue ihm dienen, es gibt einen Lohn in der Herrlichkeit. Die Entsagungen, die Kämpfe, die Dinge, wo wir Kompromisse vermieden haben, wo wir Opfer gebracht haben um des Herrn willen, all das hat seinen Lohn und seinen Ausgleich, wenn wir den Lauf vollendet haben. Und das in den letzten Versen kommt es so zum Ausdruck, diese Überwinderperspektive, diese Siegesperspektive in die Ewigkeit hinein. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass wir in deinem Wort so umfassend auch belehrt und ermahnt werden im Hinblick auf diese letzte Zeit, in die wir gestellt sind. Ja, du hast uns berufen, in dieser Zeit dir zu dienen und Zeugnis für dich zu geben. In dieser Zeit, die so stark auch von Verführungen, von falschen Propheten, falschen Lehrern gekennzeichnet ist, wo wir so viele verwirrende Strömungen in der Christenheit finden. Aber Herr Jesus, wenn wir dir und deinem Wort einfältig folgen, dann finden wir das Ziel, dann gehen wir nicht in die Irre. Du bist ein guter Hirte, der all die Seinen bewahren will, der sie auf dem rechten Weg bewahren will, damit sie auch wirklich ans Ziel kommen. Da vertrauen wir dir und danken dir dafür, dass dein Wort uns Wegleitung gibt. Schenke doch, dass wir dein Wort mit offenem Herzen aufnehmen, dass wir erkennen, wo wir vielleicht selber in solche Endzeitverführungen hinein verstrickt wurden, wo wir Befleckungen des Geistes bei uns finden, wo wir in Dinge hineingeraten sind, die dir nicht gefallen. Schenke du die Kraft zur Bereinigung und Buße, die Kraft auch zur Loslösung von Falschem. Wir haben es lesen dürfen, dass wir hinausgehen sollen aus aller falschen Vermischung, dass wir uns sammeln dürfen bei denen, die dein Wort lieb haben und dir aufrichtig dienen. Und du hast uns auch diese Verheißung gegeben und gezeigt, die an Philadelphia gegangen ist, von dieser offenen Tür. Schenke doch, dass wir selber solche sind, die dein Wort bewahren, deinen Namen nicht verleugnen, dass wir treu das Zeugnis von deiner Wahrheit auch hinaustragen in dieser letzten Zeit. Stärke du uns dazu, bewahre du uns in deiner Gnade, hilf du uns weiter, wo wir den Weg noch zu finden haben und um Orientierung ringen. Herr, wir danken dir dafür. Du bist treu. Du führst uns zu deinem Ziel. Wir preisen und rühmen deinen herrlichen Namen. Amen. Amen.